Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Neues Jahr, neues Glück, für euch alle nur die besten Wünsche. Das erste Spiel des Jahres war, naja, wie es eben war. Erfolgreich sieht anders aus und die nächsten großen Herausforderungen stehen an. In der Winterpause gab es tatsächlich einige Änderungen am Kader. Zunächst wurde Innenverteidiger Anjehoti für ein halbes Jahr aus Magdeburg ausgeliehen. Gerade hat er sein Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft gegeben, sodass der beliebte Gesang von Dresden bis zum Kosovo mal wieder mit Leben gefüllt wird. Der nächste Neuzugang überraschte viele und ließ uns mit der Zunge schnalzen. Aus Regensburg konnte Dominik Kote verpflichtet werden. Im letzten Jahr hatte er mit 10 Toren einen nicht unerheblichen Anteil an deren Aufstieg. Die Verträge von Lars Bünding und David Yeldell wurden verlängert. Oliver Batista Meyer verließ Dynamo Richtung Ulm. Kurz vor dem Beginn der Rückrunde wurde dann noch die Leihe von Flügelspieler Mika Bauer verkündet. Wir sagen allen herzlich willkommen. In Dresden ist wie jedes Jahr über das Stadion zu sprechen. Die nächsten beiden Gegner sind leider Paradebeispiele, ein Stadion zu bekommen, ohne sich auf Jahre finanziell ausbluten lassen zu müssen. Dass bei beiden Kosten auf die Allgemeinheit ausgelagert sind, ist auch nicht cool. In Dresden wurden alle Kosten auf den Verein bzw. auf uns Fans abgeschoben. Noch schlechter. Immerhin werden nun ab der nächsten Saison nach dem Umbau des VIP-Bereiches und des Caterings Teile der Catering-Einnahmen an den Verein gehen. Im Verein ist sicher die nun beantragte außerordentliche Mitgliederversammlung wegen des Rückkaufs des Fanshops eines der größten Themen. Der DFB hat für die außergewöhnlich schöne Pyroeinlage, die den K-Block komplett während des Pokalspiels gegen Darmstadt einrahmte, nun eine saftige Strafe verhängt. Noch verhängnisvoller ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Kosten für Polizeieinsätze, die im Rahmen von Fußballspielen anfallen. Hier wird die eigentliche Umsetzung abzuwarten sein. Ihr hört die 193. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. 20. Spieltag, Sonntag, 19. Januar, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln. Es war keine besonders lange Winterpause, aber langsam wurde es nun wirklich wieder Zeit. Endlich wieder ins Wohnzimmer, alle wiedersehen, sich über Weihnachtsgeschenke und die Aussichten für Dynamo austauschen, eben alles, was man so macht. Viktoria Köln war angetreten, ihre Spieler waren als gewöhnungsbedürftige graue Mäuse verkleidet. Am Ende waren das Beste die Freunde und der Sonnenschein, die Partie auf dem Rasen war es nicht. Viel wurde über die Schiedsrichterleistung diskutiert. Claudio Kammerknecht bekam ein Kopfballtor nicht anerkannt, ein Foulelfmeter wurde verweigert. Leider kann das nicht die Begründung für die Niederlage sein. Der Schiedsrichter ließ ab einer gewissen Spieldauer aber den nötigen Durchblick vermissen. Viktoria Köln zeigte ein richtig gutes Spiel, hohe Schnelligkeit und Willen, dabei auch null Fingerspitzengefühl, denn ihren Torjubel mussten sie immer nahe vor Dynamo-Fans zelebrieren, bui. Gut, wir haben zum Glück auch Vielversprechendes gesehen. Die Neuzugänge Dominik Kote und Mika Bauer mit schönen Aktionen, die machen Lust auf mehr. Stefan Kutschke brachte Zug ins Spiel, Jakob Lemmer mal wieder richtig gut. Ansonsten fällt Winko Schapina nun mit einer Muskelverletzung aus, Mist, und Christoph da Ferner wird wohl gelb gesperrt fehlen. Hierüber gab es kuriose Diskussionen, ob es nun seine vierte oder fünfte war. Unglaublich in Anbetracht der Tatsache, dass heutzutage überall Statistiken über einfach alles geführt werden. Nun ja, das war also nicht so richtig dolle, uns nervt am meisten das Geraune vom letzten Jahr. Wir hoffen, dass sich die Spieler davon nicht anstecken lassen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am Montag erhielten die Vereinsmitglieder eine E-Mail, in der sie darüber informiert wurden, dass ein Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beim Präsidium eingegangen ist. Dieser Antrag wird nun geprüft, und zwar im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der Satzung. Die Satzung sagt in § 14 Folgendes: Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann festzulegen, wenn mindestens 10% oder 400 der stimmberechtigten Mitglieder einen schriftlichen Antrag mit Angabe des Grundes in ein und derselben Sache stellen. Die stimmrechtliche Prüfung des Antrages und Terminierung der Versammlung ist innerhalb von 2 Wochen vom Präsidium zu vollziehen. Die Versammlung muss spätestens 8 Wochen nach Einreichung des Antrages stattfinden. Zitat Ende. Es müssen nun also intern die Unterschriftenlisten geprüft werden, ob es sich um Mitglieder handelt. Kurioserweise stand in der Mitteilung des Präsidiums nicht dabei, worum es geht. Vielleicht aber, weil das allen klar ist. Ultras Dynamo hatten bereits länger angekündigt, eine AOMV einberufen zu wollen, wenn bis zum Start der Rückrunde, also zum Spiel gegen Viktoria Köln, die Geschäftsführung nicht erklärt hätte, dass der Vertrag mit dem derzeitigen Betreiber des Fanshops zum 30.06.25 gekündigt wird, um dann ab der übernächsten Saison, also ab dem 1.07.26, den Fanshop selbst zu betreiben. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Auch im Zusammenhang mit den Herausforderungen, denen sich der Verein gerade stellt, zum Beispiel der Übernahme des Caterings oder dem eventuell möglichen frühzeitigen Kauf des Trainingszentrums. Stattfinden müsse die AOMV bis Ende März. In ihrem ersten offiziellen Turnier konnten die E-Fußballer der SGD am letzten Donnerstag, dem 16. Januar, direkt einen Sieg einfahren und sich damit für die Hauptrunde des DFB-E-Pokals qualifizieren. Insgesamt nahmen 9 Mannschaften am Qualifikationsturnier teil. Die Schwarz-Gelben konnten dabei gegen 1860 München, Hansa Rostock und die Dortmunder Bubis gewinnen. Am Montag ging nun auch die 3. Ligameisterschaft los. In der treten in dieser Saison 11 Zockermannschaften der 3. Liga gegeneinander an. Die Regeln und der Ablauf unterscheiden sich dann doch erheblich vom Fußball auf dem grünen Rasen, wie wir ihn lieben und jede Woche besuchen. Sehen kann man die Partien auf dem vereinseigenen Twitch-Kanal. Die Regeln werden dort auch erklärt und es gibt richtig gute ehrenamtliche Kommentatoren, die die vielen Fragen der Zuschauenden kompetent und witzig beantworteten. Diesmal waren das Vitek Gemanich und Niklas Pesch. Die beiden hatten sich in den diversen Sichtungsturnieren für das E-Fußballteam von Dynamo beworben, sich aber am Ende nicht durchsetzen können. An Sie an dieser Stelle ein Riesenkompliment. Gemeinsam mit den Spielern des Teams Marcel Kramann, Nils Köhnen und Justin Weißflug könnten sie es schaffen, auch Fachfremde wie uns in Zukunft für dieses Medium zu interessieren.
Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD.
Das Sportgericht des DFB hat Dynamo mit einer Strafe von 119.100 € belegt. Dies ist der Preis für die Pyrofestspiele, die beim Pokalspiel gegen Darmstadt Ende Oktober des letzten Jahres stattfanden. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die während der Mitgliederversammlung befürchtete Summe dafür doch höher gewesen war als der nun verkündete Betrag. Richtig viel, nämlich bis zu 39.700 €, können für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Interessant war, dass der DFB als Foto für seine Meldung über die Strafe ein Foto der Choreo verwendete. Das zeigt mal wieder die Scheinheiligkeit, mit der Pyro auf der einen Seite bestraft, auf der anderen Seite aber immer wieder Werbung damit gemacht wird. Denn insgeheim weiß der DFB ja auch, dass Pyrotechnik kein Verbrechen ist. Kommen wir zu einem anderen Urteil. Mit großer Spannung war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar erwartet worden. Geklagt hatte die DFL, denn die hatte seit 2014 vom Bundesland Bremen Rechnungen für Polizeieinsätze erhalten, und zwar für sogenannte Hochrisikospiele. Ein Teil der Begründung lautete wie folgt: Auf diese Weise sollen die Mehrkosten der Polizeieinsätze nicht durch die Gesamtheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sondern jedenfalls auch durch die wirtschaftlichen Nutznießerinnen und Nutznießer der Polizeieinsätze geschultert werden. Das ist ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel. Zitat Ende. Hieran ist so vieles schief und falsch, man möchte die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wirtschaftliche Nutznießerinnen und Nutznießer der Polizeieinsätze. Wir sagen, what the fuck. Bis heute herrscht vollkommene Intransparenz. Es gibt keinerlei feste Kriterien, was eine Partie zu einem sogenannten Hochrisikospiel macht und was dafür erforderlich ist. Das bestimmt intransparent die Polizei selbst. Es gab immer mal wieder Versuche, bei Spielen weniger Polizei einzusetzen, und siehe da, es passierte nichts. Viele Fans sehen die Polizei beim Fußball als größtes Risiko. Zu Recht. Stundenlanges Eingesperrtsein im Kessel, Pfefferspray, Knüppel auf dem Kopf, die Verweigerung des Rechtes, sich frei zu bewegen und dabei zum Beispiel selbst wählen zu können, welche Verkehrsmittel man nutzt, das sind nur einige der Risiken, die uns beim Gedanken an die Polizei, die seit Jahren immer weiter aufrüstet, spontan einfallen. Die Polizei bestimmt also, was ein Hochrisikospiel ist, und stellt anschließend Rechnungen aus. Eine unabhängige Kontrolle gibt es nicht. Die DFL hatte vergeblich argumentiert, dass die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit außerhalb der Stadien eine staatliche Kernaufgabe sei, die grundsätzlich aus Steuermitteln zu finanzieren wäre. Es ist also ein desaströses Urteil, und da haben wir noch gar nicht über die unterschiedlichen Vereine und Bundesländer gesprochen. Klar ist, dass es Vereine geben wird, die von vornherein wegen ihres schlechten Rufes benachteiligt sind, weil es dann für die Polizei viel einfacher ist, ein Hochrisiko herbeizufabulieren. Auch deshalb können wir die Forderung der Rechtsanwältin Linda Röttich vom Dachverband der Fanhilfen nur unterstützen. Sie formulierte: Vor dem Hintergrund des Urteils muss die Intransparenz und der Wildwuchs in der Einsatzplanung der Polizei endlich beendet werden. Als Konsequenz aus dem heutigen Urteil fordern wir die Vereine auf, jeden einzelnen Gebührenbescheid vor dem Verwaltungsgericht zu beklagen. Nur dadurch kann die Grundlage für den Kräfteeinsatz der Polizei überprüft und somit die Richtigkeit der Rechnungssumme bewertet werden. Es ist im Sinne der Vereine, nicht für unnötige und vermeidbare Kosten herhalten zu müssen. Im Rahmen der 50-plus-1-Regelung sind sie hierbei gegenüber ihren Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Zitat Ende. Und das ist auch der einzige Weg, wie dem aus unserer Sicht begegnet werden kann. Fraglich ist auch noch, ob das Urteil nur Einfluss auf den Fußball hat, denn betroffen sind auch alle Großveranstaltungen, bei denen eine Gewinnabsicht dahinter steht. Ebenfalls ungeklärt ist, welche Bundesländer beginnen werden, Rechnungen zu schreiben. Berlin und Brandenburg haben es bislang ausgeschlossen, andere Länder denken darüber nach, wollen aber eine bundesweit einheitliche Lösung. Befürchtet werden kann, dass die hier erwähnte bundesweit einheitliche Lösung zu den Vorschlägen zurückkehren wird, die die Innenminister letztens laut verkündet hatten, also zum Beispiel eine zentralisierte Stadionverbotskommission und ähnliche seltsame Pläne. Und Sachsens Innenminister Armin Schuster möchte zunächst mit dem Sächsischen Fußballverband sprechen. Wir wissen allerdings nicht, worüber. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Einundzwanzigster Spieltag, Sonnabend, 25. Januar, 14 Uhr, FC Energie Cottbus gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Scheiß Spitzenspiel. Jede Saison wird man mindestens einmal beim Tabellenführer antreten müssen. Das ist total normal. Aber dass der Tabellenführer nach mehr als 5 Spielen Cottbus heißt, ist ultra elend. Die haben als Aufsteiger einen unglaublichen Lauf. Es scheint mittlerweile normal geworden zu sein, dass Viertligisten sich nur ein Jahr in der dritten Liga aufhalten und einfach so aufsteigen. Das letzte Spiel in Cottbus liegt ein wenig zurück. Am 2. April 2016 war die Sportgemeinschaft Dynamo Dutt und fertigte den Gegner mit 0:2 ab. Die Tore schossen damals Justin Eilers und Paco Testroth. Auf der anderen Seite wurde zum Beispiel ein Thorsten Matuschka eingewechselt, sah aber auch keinen Stich. 2 Spieltage später machte Dynamo den Aufstieg in Magdeburg klar, Cottbus stieg ab. Diesmal sind die Vorzeichen andere, aber das darf die Schwarz-Gelben nicht schrecken. Die Eintrittskarten sind diesmal richtig begehrt, natürlich, weil es dorthin geht, aber auch, weil es einfach mal nicht viele gab. Deren Stadion ist einfach nicht besonders groß. Ja. 22. Spieltag, Sonnabend, 1. Februar, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Seit dem Hinspiel hat sich viel verändert im Schacht. Damals hat Dynamo noch verloren. Deren Trainer Pavel Doschev wurde nun endgültig entlassen, nachdem sie ihm bereits im November öffentlich erzählt hatten, dass es für ihn dort nach dem Ende der Saison nicht weitergehen wird. Damit hat er dort 3-mal das Trainer- und Sportdirektorenamt hinter sich. Mal sehen, ob er es sich nun merkt. Jetzt haben sie einen neuen Trainer und sind derzeit weit weg von Dynamo. Nur für Abergläubige ist es nicht einfach zu verkraften, denn bisher hat Dynamo noch nie in der 2. Bundesliga gespielt, wenn nicht auch der Schacht dort oben antreten konnte. Wir sind gespannt, ob sich die mittlerweile gut etablierte Fete auch beim Heimspiel fortsetzt. Beim Hinspiel gab es 9 gelbe Karten, davon 2 für Stefan Kutschke. Lila Rekordtorhüter Martin Mennel hatte einen Sahnetag für Provokationen gehabt. Wir hoffen, dass sich das nun nicht wiederholt. Dynamo Allee. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.